Wie sieht das Grünland der Zukunft aus? Was macht eine gute Saatgutmischung aus? Und wie reagieren unsere Wiesen auf Klimawandel und Bewirtschaftung? Welche Rolle spielen Gräser, Leguminosen und Kräuter? Und wie reagiert die Artenzusammensetzung auf Klimawandel und Bewirtschaftung? In dieser Folge von AgrarScience Wissen kompakt, der HPLF-Raum bei Gumpenstein, spreche ich mit Diplom-Ingenieur Lukas Geier von der HPLF-Raum bei Gumpenstein über aktuelle Forschungen, neue Pflanzenkombinationen und die Frage, wie bleibt unser Grünland nachhaltig, ertragreich und zukunftsfähig? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Lukas, herzlich willkommen im Podcast.
Danke, Andreas, für die Einleitung. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Das Thema ist, glaube ich, sehr interessant.
Und beschäftigt dich auch in deiner Arbeit.
Ja, stimmt.
Warum ist das Thema Grünlandwirtschaft insgesamt so interessant für Österreich?
Naja, Grünland ist prinzipiell ja sicher die flächenstärkste Kulturart, also gerade von besonderer Bedeutung natürlich im inneralpinen Raum. Also wir haben in den inneralpinen Lagen über 90% von der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind Grünland. Dementsprechend ist halt die Bedeutung für die Landwirtschaft einfach gegeben, auch einfach für die Grundfutterproduktion, für die Wiederkäuer.
Ich habe heute in der Einleitung ja gesagt, wir schauen uns vor allem auch die Grünlandmischungen an, richtige Artenzusammensetzung, Klimawandelanpassung ist ein wichtiges Thema. Worum geht es eigentlich, warum sprechen wir über Grünlandmischungen und nicht über einzelne Orten?
Prinzipiell ist es so, das Grünland im Vergleich zu den Ackerkulturen ist ja keine Monokultur, sondern es ist immer ein Mischbestand. Natürlich kann man über einzelne Arten sprechen, vielleicht führt uns das Gespräch heute auch noch dorthin, aber die Basis ist eigentlich immer der gesamte Bestand und der ist eben immer eine Mischung aus mehreren Arten bzw. mehreren Artengruppen, die was sie gegenseitig ergänzen, fördern. Okay. Natürlich stehen die einzelnen Arten in der Mischung stehen immer in einer gewissen Konkurrenz zueinander, aber es gibt da trotzdem auch Synergieeffekte, wo sie die halt einfach gegenseitig unterstützen und deswegen ist halt eine Mischung immer anpassungsfähiger, wie das Einzelort sein kann.
Das ist immer ein bisschen meistens so im Leben, dass hohe Vielfalt und Biodiversität sozusagen ein bisschen resilienter macht, oder?
Genau.
Was ist eigentlich eine optimale Mischung? Kann man das überhaupt beantworten, so einfach?
Nein. die Antwort darauf wäre jetzt einmal klassisch, es kommt darauf an, was habe ich für einen was habe ich für eine Zielsetzung dahinter? Das heißt, es gibt nicht den einen idealen Pflanzenbestand fürs Grünland, wird man so nicht beschreiben können, weil es immer darauf ankommt, wie oft nutze ich, wie nutze ich, für welche Tiere will ich überhaupt ernähren. Das Ganze spielt natürlich noch und auch für die Zusammensetzung eine wesentliche Rolle, wie extensiv oder wie intensiv ich das Ganze bewirtschafte.
Wenn man deine Publikationen liest, dann liest man öfter, es muss einmal ein ausgewogenes Verhältnis sein, Gräser, Leguminosen, Kräuter. Was ist in etwa da das Ziel?
Gehen wir jetzt einmal vom mittelintensiven Grünland aus, das heißt ein dreischnittiges Grünland. Das Grundgerüst für den Pflanzenbestand bilden die Gräser. Deswegen sollen die Gräser auch die Artengruppen sein, die was am meisten drin sind. Wenn wir es jetzt an Prozentzahlen festmachen wollen, sagen wir zwischen 50% und 70% Gräser, dann irgendwo 20-30% Leguminosen und maximal 20%, vielleicht 25% Kräuter, was da drinnen sein sollen. Bei den Kräuter natürlich soll das nicht 30% Ampfer sein, sondern das soll sich wirklich
wertvolle Kräuter.
Genau, das soll sich um Futterkräuter halt handeln.
Warum hast du gesagt, Gräser sollen das Grundgerüst sein? Was ist die Stärke der Gräser?
Es ist prinzipiell so, die bilden mir das Grundgerüst, weil sie einfach ertragssicher und ertragsstabil sind. Sie sind auch der Energieträger im Futter, sie lassen sich super konservieren, das heißt, die sollten auch die Masse ausmachen. Und vielleicht an das von vorher noch anzuknüpfen, je intensiver, dass ich nachher bewirtschafte, umso stärker soll eher der Gräseranteil sein. Das heißt, von dem Pflanzenbestand von vorher ausgehend, wenn ich intensiver nutze, Gräser mehr. Wenn ich extensiver nutze, die Gräser etwas weniger, die Kräuter ein bisschen mehr. Leguminosen immer gleich.
Und ungefähr. Die Leguminosen, das ist die zweite Gruppe, die du genannt hast. So 20-30% hast du ungefähr gesagt. Wo ist die Stärke der Leguminosen?
Ja, weil sie uns den Stickstoff gratis ins System bringen. Gerade durch die Symbiose mit den Knöllchenbakterien sind sie ja in der Lage, Stickstoff zu binden. Warum? Das ist natürlich für alle Grundlandbetriebe entscheidend, für die Biobetriebe noch mehr wie für die konventionellen. Aber der Stickstoff ist prinzipiell meistens der Nährstoff, der was im Minimum vorhanden ist. Mhm. Und die Leguminosen können wir durch diese Symbiose einfach zusätzlichen Stickstoff gratis für mich als Bewirtschafter ins System einbringen.
Warum nicht mehr Leguminosen, wenn es eh so super ist? Wir reden jetzt nicht von einem Feldfutterbestand oder so oder von einer Luzerninachsaat, ja, sondern von einem Mischbestand.
Sie halten sie nicht mehrere. Also es ist ganz schwierig, dass man, auch wenn man sich Versuchsergebnisse, auch wenn man sich Wiesen in der Praxis anschaut, den Leguminosengehalt über 30% finden wir eigentlich selten in Dauergrundlandbestände. Mhm. Es macht vielleicht aber auch durchaus Sinn, dass nicht mehr drinnen ist. Bei den Ackerkulturen kennt man es natürlich, die Selbstunverträglichkeit. Mhm. Das Problem habe ich im Grundland in diesem Ausmaß eigentlich nicht, weil wir uns ja wieder in einem Mischbestand befinden. Jetzt schlagt das nicht so durch. Die Probleme würden da höchstwahrscheinlich steigen, je höher der Leguminosenanteil nachher wird. Aber prinzipiell ist es ist einfach von Haus aus schwierig, dass man Leguminosenbestand auf einem höheren Niveau haltet, wie diese 30%.
Dritte Gruppe waren die Kräuter. Ja. Jetzt, wenn man so mit der Bevölkerung reden würde, dann würde jeder sagen, ihr braucht viel mehr Kräuter oder Kräuter, das klingt so schön. Warum hast du da Grenzen gesetzt?
Die Kräuter, haben alle Artengruppen ihre Berechtigung. Es gibt ja nicht eine, die was alles super kann. Und so tragen natürlich auch die Kräuter das Ihrige dazu bei für den Bestand. Gerade wenn man sich denkt, vielleicht ein Mineralstoffgehalt an sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe oder vielleicht einfach, das weiß den Tieren, einfach schmeckt. Wir würzen unser Essen auch. Mhm. Allerdings ist es halt so, dass das Ganze nicht zu viel sein soll. Erstens einmal, ich brauche die anderen Artengruppen, die Gräser für die Energie, die Leguminosen fürs Eiweiß, die Kräuter sind mehr oder weniger dann die Würze. Mhm. Es hebt aber auf dem Pflanzenbestand negative Eigenschaften und mehrere Kräuter werden.
Warum? Weil die Kräuter nicht dicht machen?
Genau. Oder? Die Kräuter haben eher einen solitären Wuchs, das heißt, sie wachsen allein, sie können mal die Großnarben nicht dicht machen, das heißt, mehr offener Boden heißt, erstens schon mal ist schlecht für den Ertrag, zweitens sind Lücken wieder Eintrittspforten für unerwünschte Arten und die Thematik mit den Futterverschmutzungen habe ich natürlich auch.
Und Bröckelverluste vielleicht dann auch noch bei der Ernte, genau. Das kommt auch noch dazu kommen.
Sowohl bei den Kräutern als auch bei den Leguminosen.
Ja. Jetzt soll man Grünland nicht nur oberirdisch anschauen, sondern auch ein bisschen in das Wurzelsystem reinschauen. Da könnt ihr jetzt wieder sagen, es gibt aber super Kräuter, die haben ganz tiefe Wurzeln, oder?
Ja, es gibt durchaus Kräuter, die was tief wurzeln, ist auch bei den Leguminosen der Fall, beispielsweise beim Rotkehl oder bei der Luzerne. Aber natürlich auch bei den Kräutern gibt es Arten, die was sehr gut, ein sehr stark ausgeprägtes Wurzelsystem haben, die was auch vielleicht in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Sie waren bis dato jetzt eigentlich kein wirkliches Thema in der Saatgutwirtschaft, also bis auf vielleicht ganz extensive Wiesen, wo man so quasi diese Heublumenwiesen anlegen möchte, wo Kräuter drinnen sind, aber im Wirtschaftsgrundland
bisher nicht so verbreitet.
Genau. Genau.
Der Vorteil von tieferen Wurzeln, vielleicht kannst du den auch noch sagen?
Naja, der Vorteil von tieferen Wurzeln, ganz simpel gesagt, die Pflanzen, denen steht einfach mehr Wasser zur Verfügung. Mhm. Natürlich, wenn der Boden austrocknet, gerade im Zuge vom Klimawandel, die Dürreperioden werden mehr. Der Oberboden trocknet natürlich als erstes aus. Und wenn ich tiefer wurzel, kann ich halt einfach auf Wasservorräte aus tieferen Bodenschichten zurückgreifen, was natürlich ein enormer Vorteil ist.
Jetzt wissen wir aber auch, vor allem Pflanzen, die ein tiefes Wurzelsystem machen, sind oft empfindlich gegen häufige Nutzung. Also, ja, weil die Wurzeln einfach Zeit brauchen, um tief zu wurzeln. Und wenn ich es oft schneide, wissen wir ja, sterben immer wieder Feinwurzeln ab und genau, dann kann sie nicht tief wachsen. Und das macht denen keine Freude, den Pflanzen dann.
Das genau, ist so, ja. Wir haben, vielleicht bleibe ich jetzt gleich beim Thema Klimawandel ein bisschen, wir stehen vor einer Herausforderung. Mhm. Auf der einen Seite wird die Vegetationsperiode länger. Das heißt, wenn die Vegetationsperiode länger wird und ich will meine Futterqualität erhalten, bin ich eigentlich dazu gezwungen, dass ich öfter schneide, damit das Futter nicht öter wird. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, möchte ich einen trockenheitstoleranten Pflanzenbestand fördern, auch Arten, die was trockenheitstolerant sind, die kommen allerdings wieder mit einmal öfter schneiden nicht gut zusammen. Das ist jetzt auch nicht was, wo jetzt Stand der B eine Lösung dafür sagen könnte. Aber in diesem Spagat muss man sich bewegen. Einerseits schauen, dass man die Futterqualität erhält. Auf der anderen Seite schauen, eher wassersparend bewirtschaften. Wassersparend bewirtschaften und öfter schneiden geht in eine konträre Richtung. Mhm. Und gleichzeitig die Förderung vom trockenheitstoleranten Pflanzenbestand zum sind auch nicht diese Arten, die was unbedingt die schnittverträglichsten sind.
Wie ist insgesamt höhere Düngungsintensitäten, häufigeres Mähen? Welche Pflanzenarten passen da eher hin und welche weniger?
Am besten können Sie natürlich die durchsetzen, die was einmal nicht auf Samenproduktion angewiesen sind. Das heißt, die was nicht auf eine generative Vermehrung angewiesen sind, sondern die was sie durch Ausläufer vermehren können. Das heißt, wir sind im Endeffekt eigentlich kommen Richtung Weidepflanzen. Das heißt, die, was sie sehr gut aushalten, das sind, ist das englische Reikraus, das wäre aber auch die Wiesenrispe, das ist bei den Legumilosen der Weißklee. Mhm. Die Luzerne kann ich nicht viel öfters nutzen wie viermal, weil dann wird sie verschwinden. Der Rotklee verschwindet sowieso nach zwei, drei Jahren bei dieser intensiven Nutzung. Aber es gibt halt Arten, die kommen mit einer öfteren Nutzung einfach da besser zurecht. Andere Arten, wo es noch gearbeitet werden, keine Ahnung, ist Bastardreikraus oder vielleicht auch in Zukunft der Rohrschwengel möglicherweise, wobei der von der Futterqualität wieder nicht so berauschend ist. Aber prinzipiell die Leguminosen wie die Kräuter, da bleibt eigentlich bei den Leguminosen nur der Weißklee über. Und auch bei den Kräutern, wir haben erste Versuche, wo wir wirklich Kräuter eingesät haben, da sehen wir, dass die Ausdauer von denen unter intensiver Nutzung durchaus auch beschränkt ist.
Ausdauer heißt, wenn ich zwei, drei Jahre intensiv nutze, sind sie wieder weg.
Dann sind sie wieder weg.
Das wäre sozusagen im Feldfutterbau eine Möglichkeit, dass ich das so zwei, drei Jahre habe, aber in einem Dauergrünland sie zu behalten, ist schwierig. Vor allem in der intensiven Nutzung.
Genau, also wir wollen uns das jetzt auch in Zukunft anschauen, wie geht's. Zum Beispiel, wie lassen Sie sie nachsehen? Das ist ja nicht gesagt, dass ich nur, weil ich jetzt eine Art nachsehe, dass man die nachher auch kennt. Manche Arten sind schneller in der Jugendentwicklung wie andere. Bei sehr langsamen Arten funktioniert eine Nachsaat vielleicht einfach nicht, weil es vom restlichen Bestand so konkurrenziert werden, dass sie einfach nicht aufkämen. Aber dass man vielleicht auch mit den Kräutern, vielleicht schon ein wenig zweit gedacht, aber falls die einmal wirklich relevant wären bei uns, dass man da in eine Richtung geht wie beim Rotklee, wo man ja auch eine periodische Nachsaat alle ein, zwei Jahre oder drei Jahre, je nachdem, mit diesen Arten nachher machen
kann. Das müssen dann halt Arten sein, die konkurrenzfähig sind, die eine relativ schnelle Jugendentwicklung haben, damit es nicht zu finster wird, oder? Und damit sie aufkommen. Wenn ich das alles so zusammenfasse, ein bisschen, was du mir jetzt gesagt hast, dann ist eins klar, die Mischung selber muss zum Standort passen und vor allem auch zu der Nutzung passen, oder? Das muss gut abgestimmt sein. Und deswegen gibt es nicht die eine Mischung, sondern deswegen macht es ja Mischungsempfehlungen und gibt es einen Mischungsrahmen in Österreich, den wir ansetzen, und habt ihr ja Qualitäten definiert für unterschiedliche Nutzungen, oder? Das ist einmal der wichtige Punkt ist, als Bäuerin, als Bauer muss ich schauen, dass ich das richtige Saatgut verwende, oder?
Genau. Prinzipiell, es gibt in Österreich ja diesen Mischungsrahmen. Du hast ihn jetzt in der Frage kurz erwähnt. Jetzt muss ich auch erklären, was es ist.
Bitte.
Der gibt mehr oder weniger eine grobe Einteilung vor für Saatgutmischungen für unterschiedliche Lagen und Nutzungsintensitäten. Und innerhalb von dem ist nachher auch noch festgeschrieben, in welchen Bereichen sich die einzelnen Arten bewegen können. Das heißt, da ist zum Beispiel für das englische Reikraus vorgegeben, 15-40% dieser Mischung X darf das Reikraus einnehmen. Das wäre jetzt der Mischungsrahmen. Wir machen selber auch, also ich darf da in der ÖAG Fachgruppe mit, auch mitarbeiten, darf die Fachgruppe seit dem heurigen Jahr leiten, wo die ÖAG Saatgutmischungen herausgegeben werden. Die ÖAG produziert ja keine Saatgutmischungen, sondern sie gibt lediglich das Regelwerk vor. Das
heißt die Spülregeln sozusagen. Genau. Was muss drinnen sein?
Genau.
Hinsichtlich Menge, hinsichtlich Artenzusammensetzung und ihr geht sogar auf die Sorten auch, ein bisschen Frühreife, spätreife Sorten. Genau. Gehen wir das ein bisschen so durch.
Das heißt, es wird in erster Linie wird einmal, wir halten uns an den Mischungsrahmen, das ist das Erste. Das heißt, wir sind in diesem Schwankungsbereich, aber wir geben eine fixe Mischungszusammensetzung vor von den unterschiedlichen Arten. hat den Vorteil, dass diese Mischung jedes Jahr die gleiche ist. Mhm. Die ist immer für 3 Jahre definiert. Das ist einmal das Erste. Das Nächste ist die Saatgutqualität, wo wir schon die Riemen ein bisschen enger setzen.
Das heißt, was meinst du unter Saatgutqualität?
Zum Beispiel die Keimfähigkeit, die was in diesem Mischung, also was höher sein muss. Es ist zum Beispiel ein Rampferbesatz.
Nach oben hin limitiert,
genau, also der ist generell im Saatgutgesetz schon reglementiert, sind aber in die ÖAG-Richtlinien nochmal bedeutend strenger. Mhm. Das heißt, das ist das eine, fixe Mischungszusammensetzung, Saatgutqualität und das Entscheidende nachher, für mich eins von den wichtigsten Sachen, ist die Sortenauswahl. Mhm. Weil es gibt, für einen Ackerbauern ist das ganz logisch, dass es
vom Beim Mais zum Beispiel,
ja, oder? Genau, also beim Mais schaut zumindest jeder auf die Reifezahl und nachher noch auf die Sorten. Im Grünland gibt es das genau gleich. Das ist weniger bekannt, wird weniger beachtet. Aber es gibt natürlich auch, vom englischen Reikraus gibt es hunderte Sorten, was es weltweit gibt. Saatgut wird weltweit gehandelt. Und wir suchen uns da aber schon die besten Sorten aus. Das heißt, in auch Sorten, was in Österreich geprüft worden sind, von denen, wo wir wissen, okay.
Die halten unseren Winter aus, zum
genau,
Beispiel.
Die halten unseren Winter. Die sind einfach an unseren klimatischen Bedingungen angepasst. Und das heißt, da sind wir auch sehr regulativ und schließen halt, also nehmen nur die besten Sorten eigentlich als Kandidaten für die Mischungen auf.
Es gibt ja auch innerhalb der, wenn ich jetzt bei Orten bin, gibt es ja Sorten, die sind eher frühreifere, spätreifere.
Ja, genau.
Ist ja auch für den Bauern ganz wichtig, wer verholzt schneller oder was passt zu meinem Betrieb besser, brauche ich eher mehr in Richtung Frühreife, weil ich den ersten Aufwuchs schnell nehmen will, weil ich dann glaube, dass nachher einmal eine Trockenheit möglicherweise kommt. Was sind da deine Empfehlungen oder an was denkt man da?
Ich würde wieder eher in die Richtung gehen, die Mischung macht's. Das heißt, ich sollte mich nicht unbedingt nur fokussieren, nur auf Frühreife oder nur auf Spätreife. Die haben auch wieder alle eine Berechtigung. Die Frühreifen, der Vorteil ist halt der Unterschied, sagen wir mal so, der Biomassezuwachs ist bei denen anders. Bei den Frühreifen ist der halt früher, bei den Spätreifen ist der später. Die haben aber vielleicht zum Teil manchmal auch Nachteile, dass vielleicht die einen noch bei Trockenperioden vielleicht nochmal schneller in die generative Phase gehen, dass die Futterqualität runtergeht.
In die generative Phase gehen heißt Stängelböden.
Stängelböden, ja, genau. Das heißt Stängelböden. Stängelböden ist immer für die Futterqualität schlecht. Die wertvollen Teile von der Pflanzen sind die Blätter, nicht die Stängel und nicht die Samen. Wenn ich jetzt flexibel sein will und vielleicht, flexibel trifft es ja am besten, dann mische ich die Reifegruppen. Das heißt, ich nehme nicht nur, bleiben wir beim englischen Reikraus, ich sage nicht nur in der Mischung kein 25% Reikraus rein, sondern ich teile das noch auf und sage, okay, da gebe ich ein Drittel davon, der frühreif sein und der Rest muss mittel- und spätreif sein. Dass ich einfach über diese Zeit mir die Sorten halt streck. Das macht mich in der Bewirtschaftung einfach noch ein flexibler.
Und ich bin ein bisschen resilienter, wenn es klimatisch einmal ein Jahr ist, das eben nicht ganz so passt. Ich maximiere nicht den Ertrag, sondern ich optimiere ihn und halte ihn stabil,
genau.
Oder? Das ist eigentlich ein bisschen die Idee dahinter. Und über das denkt ihr noch, wenn ihr Mischungen baut, oder?
Ja, genau.
Wenn ihr diesen Rahmen macht und dann mit dem publiziert sie dann und dann können Saatgutfirmen sagen, ich mache da mit. Und produziere ÖAG-Qualität oder andere sagen, nein, das wird mir zu teuer, ich bin eher in einer preisgünstigeren Nische oder verkaufe dort und dann ist es halt nicht so.
Dann ist es nicht so.
Das muss aber auch jeder wissen, der das Saatgut dann kauft.
Das heißt, bei den ÖAG-Mischungen, wie gesagt, wir vertreiben es nicht, wir zertifizieren nur, wir geben so quasi die Regeln vor, ob eine Firma dann da mitmacht oder nicht, das ist eher ihre Entscheidung. Wenn sie mitmacht, dann kontrollieren wir das halt auch dementsprechend. Das heißt, dann werden die Qualitätsanforderungen auch erfüllt sein. Das hat halt schon natürlich auch zur Folge, dass diese Mischungen eine höhere Qualität haben. Sie werden einfach strenger kontrolliert.
Und auch teurer sind. Das muss man auch dazu sagen.
Natürlich, ja.
Aber dafür bin ich vielleicht oder hoffentlich auf der sicheren Seite, oder?
Genau.
Du hast vorher ein bisschen angesprochen, Kräuterbereich, und da denkt man schon an neue Kräuterarten. Was fällt dir da ein und wo steht man da heutzutage im Wissen?
prinzipiell bei den Kräuterarten, also es wird zurzeit, passiert da gerade relativ viel Forschung. Mhm. Weltweit eigentlich, es war heuer die Europäische Grünlandtagung, war zu dem Thema Multispecies Swords, also da ist eigentlich
vielfältige Pflanzenbestände sozusagen.
Genau. Und im Wesentlichen, die Forschung dazu ist eigentlich relativ eingeschränkt, man beschränkt sie da vor allem auf zwei Arten. Mhm. Das ist eben die Zichore und der Spitzwegerich. Auf diese Arten wird eigentlich der Hauptschwerpunkt gelegt zurzeit. Mhm. Gibt schon immer wieder dort und da noch weitere Arten, was man sich anschaut, aber das sind vor allem diese beiden. Warum? Weil es von denen auch schon Zuchtsorten gibt. Mhm. Die Zuchtsorten unterscheiden sich halt doch ganz deutlich von den Wildformen, weil sie wesentlich mehr Blattmasse bilden, das heißt, sie bilden einfach wesentlich mehr Ertrag. Mhm. Ein Spitzwegerich kennt jeder, den hat man im Grünland drinnen. Normal sind die Blatteln nicht viel länger wie 20 cm. Mhm. Bei der Zuchtsorten sind die halt gleich mal 40 cm lang und nicht 2 cm breit, sondern 5 oder 6. Also die machen von der Biomassebildung schon was her. Und zusätzlich ist es bei denen auch die Trockenheitstoleranz, wo es da natürlich auch ein Thema spielt. Mhm. Die Forschung prinzipiell dazu ist nichts Neues. Die ersten Sorten gibt es seit, glaube ich, 90er oder 80er Jahren.
Neuseeland, USA,
ja, genau.
Trockene Regionen oft.
Mhm. Genau. Bei uns hat das Ganze eigentlich jetzt erst die letzten 3, 4 Jahre so richtig Fahrt aufgenommen. Und da läuft international ganz viel. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen zu der Frage von vorher, weil du gesagt hast, bei den Saatgutmischungen, wie sie sich unterscheiden, natürlich sind sie teurer, aber sie sind von der Qualität der Hecher und wir haben das heuer auch mehr oder weniger beweisen können. Mhm. Wir haben heuer sogar eine Tagung gehabt zu dem Thema, wo wir schon gesehen haben, okay, diese Saatgutmischungen, wenn die Qualitätsanforderungen höher sind, dann habe ich halt nicht nur theoretisch, sondern auch in den Versuchsergebnissen, war ganz ein großer Versuch über ganz Österreich, ich habe mehr Ertrag, ich habe bessere Futterqualität, das heißt Proteingehalte, ich habe weniger Verunkrautung und ich habe einfach mehr von meinen gewünschten Arten drin. Das war mir nur wichtig.
Jetzt haben wir das. Du sprichst das Sitmix-Projekt wo ihr praktisch unter biologischen und konventionellen Bedingungen geforscht habt, in unterschiedlichsten Regionen in Österreich und wo ihr das über mehrere Jahre verfolgt habt. Genau. Vielleicht erklärst du den Versuch noch einmal ganz kurz und dann die Ergebnisse hast du zum Teil ja schon gesagt.
Also es sind, wie gesagt, es waren 7 Standorte in Österreich, die was über 4 beziehungsweise 5 Jahre teilweise untersucht wurden. Das waren 2 sind davon biologisch, die sind in Trautenfels und in Lambach, das heißt unsere Bio-Standorte. Mhm. Und dann haben wir noch in Tirol haben wir einen Standort gehabt, in Imst, natürlich auf, bei uns in Gumpenstein, einen in Biber und 2 in Niederösterreich auf den AGES-Versuchsstandorten, einen in Niederösterreich, einen in Oberösterreich. Mhm. Da haben wir uns Grünlandmischungen im 4- und 5-Schnitt-Management-System angeschaut, und zwar unterschiedliche Saatgutqualitäten. Das ist einmal das eine. Der Versuch ist vielschichtig. Mhm. Das eine ist einmal der Vergleich. Eine Mischung, die was einfach noch Mischungsrahmen ist, im Vergleich zu ihrem Pendant in ÖAG-Qualität. Mhm. Da ist das rausgekommen, was ich gerade vorher gesagt habe, dass ich schon bei der ÖAG-Qualität diese höheren Erträge, weniger Verunkrautung etc. habe. Mhm. Wir haben uns aber auch noch andere Sachen angeschaut. Zum Beispiel der Artenpool, den was man für Mischungen verwenden kann, der ist ja nicht fix. Da kann man ja durchaus auch andere Arten einmal aufnehmen. Bevor man so eine neue Art allerdings aufnimmt, wäre es meines Erachtens aber schon wichtig, wenn man sich das vorher wirklich im Detail anschaut, macht das Ganze ja Sinn. Mhm. Und das haben wir mit 2 Arten gemacht. Das war zum Beispiel der Rohrschwingel und das Festololium. Mhm. Also das Festololium ist eine Kreuzung zwischen Reigräsern und Schwingeln. Mhm. Und haben in mehreren Mischungen, es waren glaube ich in Summe 6 Mischungen in ÖAG-Qualität, den Wiesenschwingel aus der Mischung rausgenommen und haben diesen ergänzt durch Rohrschwingel, ersetzt durch Rohrschwingel oder Festololium. Mhm. Und haben nachher diese 3 immer im Vergleich gestellt dazu. Wo man schon gesehen hat, dass zum Beispiel der Rohrschwingel auf die Trockenstandorte, vor allem, das war in Niederösterreich und auch in Oberösterreich, sehr gut performt hat, von der Menge her. wo man aber durchaus auch sagen muss, ja, die Futterqualität vom Rauschwingel ist halt trotzdem nicht so berauschend. Mhm. Und das hat man nachher auch in den Energiegehalten deutlich gesehen im Futter. Die waren, der Rauschwingel hat zwar dort Masse gemacht, allerdings die Energiegehalte waren im Vergleich zum Wiesenschwingel deutlich drunter. Das Festololium hat da zum Beispiel weniger bezeugen können. Also prinzipiell unter fünfschnittiger Nutzung bringt es eventuell Vorteile. Unter einer vierschnittigen Nutzung eher, da ist eigentlich kein Unterschied, beziehungsweise eher schlechter sogar. Aber so jetzt richtig vom Hocker gehauen haben uns eigentlich
diese neuen
Mischungen nicht.
Okay.
Also diese neuen Mischungspartner. Sie haben nicht auf voller Linie überzeugt, sagen wir mal so.
Das heißt aber, das Ergebnis aus dem Versuch war, die Qualität zahlt sich aus. Die neuen Kreuzungen oder Arten waren je nachdem passend oder nicht.
Genau.
Und für euch heißt es in Zukunft, dass ihr beim Bauen eines neuen Mischungsrahmens dieses Wissen mit berücksichtigt, oder?
Ja, genau. Das wird, der Mischungsrahmen, der wird ja nicht von uns, der Mischungsrahmen, der wird ausgegeben vom Bundesamt für Ernährungssicherheit. Da gibt es noch ein Konsortium. Dieser Mischungsrahmen ist nicht fix, der kann geändert werden, der ist ja in den letzten Jahren einmal geändert worden. Da kann man einschränken, erweitern, je nachdem. Aber natürlich fließen diese Versuche nachher auch dort mit ein, wo man sagt, okay, das macht Sinn. Und ich würde jetzt nicht sagen, zum Beispiel, dass diese Arten nur nicht schlecht performt hätten. Beispielsweise auf die Trockenstandorte hat sie das schon. Haben sie durchaus auch Vorteile gehabt und das ist sicher, muss man sich noch im Detail anschauen, natürlich noch tiefer schauen, aber können sie durchaus auch ihre Berechtigung haben.
Wenn du international das anschaust, wir haben ja das zuerst ein bisschen angesprochen, bei Zicorie zum Beispiel, da läuft viel Forschung. Wo glaubst du, geht es international hin bei Grünlandmischungen? Kann man da was ableiten aus dem Trend heraus? Ich meine, wir sind in Österreich ganz besonders, weil wir sehr viel Dauergrünland haben, oder?
Ja. Prinzipiell muss man sich einmal das Grünland im europäischen Kontext, das hat man vielleicht als Österreicher oft ein falsches Bild. In anderen Teilen von Europa ist Grünland gleichbedeutend mit Englisch Reigross. Also das heißt, diese Artenvielfalt, die wir haben, auch in die intensiven Mischungen, wo wir trotzdem schon allein aus der Mischung außer 7 oder 10 Mischungspartner haben, das gibt es woanders gar nicht. Die haben vielleicht Englisch Reigross in Monokultur oder es ist noch ein Weißklee dabei, dann ist schon zusammengekramt. Es geht schon, glaube ich, in die Richtung, dass dort auch ein bisschen artenärmer wird, artenreicher wird.
Also die anderen Länder lernen eigentlich ein bisschen von uns, kann man sagen, oder? Ich meine, ich war in Irland, habe mitbekommen, wie sie sich bemüht haben, Rotklee hineinzubekommen oder Weißklee und gleichzeitig haben sie 250 Kilogramm Stickstoff gedüngt, dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Leguminosen nicht kommen.
Ja, das ist ganz viel aus... International wird da aber auch jetzt mit den Kräutern geforscht, da wo international vielleicht die zusätzlichen Erträge sogar höher sind wie bei uns, weil bei uns, wenn der Bestand generell schon diverser ist und ich bringe nur eine zusätzliche Art dazu rein, ist dieser
Effekt
geringer. Wenn ich jetzt aber von Haus aus einen sehr artenarmen Bestand habe und ich mache weiter den aus, dann habe ich diese Effekte natürlich umso deutlicher sichtbar. Und ich glaube schon, also es ist zum Beispiel, jetzt muss ich nochmal auf die Tagung zurückkommen, die waren sich einig über alle Länder hinweg eigentlich, dass die Erträge und auch die Qualitäten von den Mischungen im Vergleich zum klassischen Reigras-Weißklee-Gemenge eigentlich gestiegen sind. Das war nicht nur bei einem Versuch, sondern das war bei sehr vielen Präsentationen.
Also man sieht, wie der Biodiversität-Vielfalt zahlt sich aus, oder?
Genau.
Aber man muss natürlich auch die Nutzung dann abstimmen und das muss halt auch zusammenpassen. Und da sind wir halt in Österreich auch ein bisschen breiter aufgestellt, nicht ganz so auf Druck unterwegs, oder? Und das hilft uns ein bisschen, oder?
Ich denke schon, dass uns das hilft. Und wir haben auch für jede Nutzungsform noch eine angepasste Mischung. Mehr oder weniger die Möglichkeiten haben wir, wenn das noch eingesetzt wird. Wir haben einen sehr großen Artenpool, der wo es uns das erlaubt, dass ich halt auf unterschiedlichste Gegebenheiten mich dann einfach anpasse und dann eben sehr unterschiedliche Mischungen habe, die was aber noch hoffentlich ihre Aufgabe dementsprechend gut erfüllen können.
Wenn du jetzt Bäuerinnen und Bauern hast, die bei dir anrufen, welche Tipps gibst du ihnen, wenn sie Grünland neu anlegen wollen, wenn sie Nachsaaten machen, Übersaaten machen oder sogar umbrechen oder mit den Kreislecken drüber fahren?
Generell bin ich einmal gegen einen Umbruch. Okay. Jetzt aus meiner ersten Motivation heraus, prinzipiell kann ich sehr viel mit einem normalen Nachsatz richten, ohne dass ich jetzt wirklich umbrechen muss. Das wäre also quasi der Worst Case, wenn der Bestand schon wirklich komplett entartet ist. Wenn er entartet ist, muss man nachher auch schauen, was habe ich für eine Arten drinnen, kann ich überhaupt zum Beispiel mit der Kreislecken fahren oder verschärfe ich da nur mein Problem.
Beispiel?
Beispielsweise,
ich
zerteile mir eine Ampferwurzel von einer auf 100 und das sind 2 Zentimeter große Stickeln, die was nachher wieder austreiben, dann habe ich nichts gewonnen. Prinzipiell, man muss sich halt vorher Gedanken machen, okay, was will ich mit der Fläche machen, das heißt, wie oft will ich sie nutzen, wie lange will ich sie so nutzen, beziehungsweise ist es eine Feldfutterfläche, möchte ich die aus Dauergrundlandflächen nutzen, habe ich genug Dünger, dass ich dieses Managementsystem auch mehr oder weniger
umsetzen kann.
Ja,
das heißt, wenn ich intensive Fläche anlege, dann braucht ich ja die entsprechende hohe Nutzungsfrequenz und entsprechende Düngung.
Genau.
Gleichzeitig könnte ich aber auch auf einer anderen Fläche, die sowieso nicht so ertragreich ist, abgestufte Grünlandnutzung, zurückfahren und den Dünger
zudem
sparen und dorthin schaufeln, oder?
Da muss ich, da müssen wir eigentlich hin. Für die intensiven Wiesen, die brauchen den Dünger. Und wenn da eine gescheite Qualität und ein gescheiter Ertrag runterkommen sollte, muss er dementsprechend in dementsprechender Menge in ausreichender Quantität hinkommen. Auf der anderen Seite Hobbyflächen, die was sowieso nicht so gut wachsen, da macht es ja nicht Sinn, die viel zu düngen, weil da wird mir der Ertrag deswegen auch nicht unbedingt besser werden. Ist gescheiter, ich fahre auf diesen Flächen mit der Düngung zurück, gebe den zusätzlichen Dünger die anderen Flächen und habe auf der einen Fläche den Ertrag und die Qualität und auf der anderen Fläche habe ich einen extensiven Bestand. Da muss ich vielleicht
mehr Menge, Nutzung, ein bisschen mehr Faser,
genau,
Kohlenhydrate.
Muss ich mit der Nutzung halt eventuell zurückfahren. Da hat auch die Biodiversität Platz auf solchen Flächen. Da hat der Artenreichtum Platz und so ein Futter ist ja nicht per se schlecht.
Es braucht in der trockensten Zeit Kalbinnenaufzucht.
Genau, das Jungvieh braucht es, Trockensteher brauchen es. Aber das ist halt natürlich nichts für eine Kur, die was gerade voll in Leistung steht, weil es mit der Laktation ist. Ich muss es halt nachher richtig einsetzen, aber das hat beides die Bedeutung, beides seine Berechtigung. Wenn ich jetzt noch wer fragt wegen dem Nachsehen, also das heißt, das Managementsystem ist einmal das eine. Dann, wenn ich nachsehen will, dann ist eh schon die Frage, entweder ich kann mir mit einer Nachsaatmischung behelfen, die gibt es ja auch für bis zu 3 Schnitt und für die intensiver, das heißt, da ist einmal geteilt, es gibt eine eigene für Trockenheitstolerante, das heißt, da gibt es eh viele verschiedene Mischungen. Bei manchen Flächen ist es so einfach so, okay, dem fehlt nur eine Art, wo ich mir den Bestand angeschaut habe und ich kann nur dazu appellieren, sich die Bestände regelmäßig einmal anzuschauen, was ist überhaupt drinnen. So komme ich halt drauf, was fehlt vielleicht, was könnte ich noch zusätzlich einbringen, dass man zum Beispiel nur ein Rotkehl nachsaat oder auf manchen Flächen vielleicht nur ein Reikross oder nur ein Knaulkross, je nachdem, was ich schon drinnen habe, dass ich das Ganze halt ein bisschen ergänze, dass ich halt so meinen Bestand in eine gewisse Richtung einfach hinlenke.
Okay. Welche Fehler werden in der Praxis am häufigsten gemacht in dem Bereich, aus deiner Sicht?
Vielleicht, dass die falsche Qualität eingesetzt wird. Das könnte natürlich ein Grund sein.
Wie gut kennen die Bäuerinnen und Bauern ihre Grünlandbestände? Sie sind alle grün, gell?
Sie sind alle grün, ja. Und vom Traktor um sieht man es auch nicht unbedingt, was drinnen steht. Nein, das ist, würde ich sagen, ganz unterschiedlich. Da gibt es manche, die was sehr bemüht sind, die was ganz fit sind. Bei anderen wäre vielleicht noch etwas Luft nach oben. Aber so die wichtigsten Arten, das sind nicht mega viel, aber die wichtigsten 10, 15 Arten, die sollte man schon erkennen, dass man da den einfach sehr ein bisschen was ableiten kann für den Bestand.
Wo kann ich mich informieren, wenn ich was wissen will über die Anlage von Grünland, die Nachsaat von Grünland A und B zu Mischungen?
Jetzt muss ich wieder eigentlich auf die ÖAG verweisen, weil wir da in den vergangenen Jahren einige Broschüren zu dem Thema gemacht haben.
Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft. Genau. Das ist sozusagen, da arbeiten Forschende, Beratende, Lehrende zusammen und wir bemühen uns, innovatives Wissen in die Praxis hinaus zu
an den bekommen. Mann oder an die Frau.
Da kann man Mitglied werden, das kostet nicht die Welt, der Jahresmitgliedsbeitrag ist glaube ich 20 Euro oder so.
So ja.
Und da bekommt man auch die Broschüren, die erarbeitet genau. werden. Und da findet man auch zum Beispiel Broschüren Mischungen. Für Mischungen.
Genau.
Oder ja, es gibt Infos, wie man Neuansaaten macht.
Genau.
Oder?
Da haben wir in den letzten Jahren einiges geschrieben. Das ist ja glaube ich ganz praxisgerecht aufgearbeitet. Das heißt, da ist nachher nicht so, dass alles, wie soll ich jetzt sagen, es ist auch einfach leicht lesbar gemacht, dass man das.
Und das wird auch regelmäßig erneuert.
Genau, das genau. Also das wird immer wieder das
frisches Wissen, aber das Gewissen ist vorher getestet, oder?
Ja, das ist nicht das irgendwas aus dem Bauch heraus. Ja, dass wir das, was wir halt da nachher auch schreiben, wirklich das vorher untersucht ist, dass jetzt keine Bauchentscheidung ist, sondern dass man es schauen, dass einfach Zahlen auch dahinter stehen.
Du denkst ja viel in die Zukunft. Woran forschst du persönlich aktuell? Was sind so seine Zukunftsziele, an denen du arbeitest? Und wo siehst du unser Grünland in 10, 20 Jahren?
Wir gehen nicht nur ich bin in der Lauer, eigentlich im ganzen Institut natürlich. Schwerpunkt geht auch in Richtung Klimawandel, Klimawandelfolgen, Klimawandelanpassung. Ich schaue mal, gehe halt da gerade in den Bereich vor allem natürlich der Mischungen rein, welche Arten kann ich oder zunehmen, wie gerade vorher haben wir gesagt, die Nachsaat bei den Kräutern ist jetzt so ein Thema, das was im nächsten Jahr ausstehen wird, neue Mischungen zu komponieren, sie auch noch zu untersuchen, auch unter trockenen Bedingungen zu suchen.
Das heißt, ihr baut ja aktuell Rain-Out-Shelter, man sieht da im Hintergrund so auf dem Bild auch ein bisschen was, wo man auch den Regen weghalten kann, bewusst genau. auf Parzellenebene und dann schauen kann, wie wirkt das auf dem Pflanzenbestand, auf dem Boden
das ist,
und.
Das ist ja halt für uns ist das mega wichtig. Man kann die besten Freilandexperimente machen und zum Thema Trockenheit, aber wenn es nachher einmal regnet, dann geht das halt natürlich nicht.
Ja, und dann verliere Jahre.
Ja. Die Rainout-Shelter sind natürlich für das super. Alternativ kann man auch ergänzende Untersuchungen im Folientunnel machen, man kann das in Töpfe machen. Hat auch Vorteile, da kann ich halt sehr viele Parameter fixieren. Auf der anderen Seite habe ich halt keinen gewachsenen Boden und es ist nicht eins zu eins in die Praxis zu übertragen. Aber ich möchte mich eigentlich genau auf das eher konzentrieren, das heißt Trockenheit, Mischungszusammensetzung, richtige Artenwahl, richtige Sortenwahl. Es gibt innerhalb der Arten auch krasse Unterschiede, nur das muss man sich halt auch im Detail einmal anschauen, wie verhalten sich die unterschiedlichen Sorten, weil natürlich hat auch in Österreich werden zwar die Sorten geprüft von der AGES, die haben aber das gleiche Problem, wie wir jetzt gerade gesagt haben, wenn in dem Prüfzeitraum kein mega trockenes Jahr ist, dann gibt es halt auch keine Informationen über die Trockenheitstoleranz. Und das wird man nicht langweilig in den nächsten Jahren.
Der Klimawandel findet statt, oder? Das können wir
das da unterschreiben, so. Ja.
Das heißt, wo siehst du das Grünland in 10, 20 Jahren in Österreich? Längere Vegetationsperioden?
Ja.
Oder? Häufigere Schnitte teilweise?
Häufigere Schnitte. Man muss da wahrscheinlich ein bisschen differenzieren, wo man ist in Österreich. Das wird in einigen Regionen immer schwieriger sein. Also prinzipiell ist es ja nicht prognostiziert, dass der Niederschlag weniger wird, aber die Verteilung wird ungünstiger. Die Temperatur wird mehr, die Niederschlagsverteilung wird ungünstiger. Ich glaube trotzdem, dass Grünland natürlich nach wie vor von zentraler Bedeutung sein wird. Man muss sich aber nachher halt natürlich Gedanken darüber machen, nur intensivieren, wird oft nicht gehen, weil einfach für diese öftere Nutzung noch ein eventuelles Wasser fehlt, auch in Regionen, wo das vielleicht jetzt noch kein Thema ist. Vielleicht ist in Zukunft auch Bewässerung von Grünlandflächen ein Thema. Die Südtiroler, da ist es gang und gäbe, auch in Tirol gibt es es. Vielleicht wird das auch bei uns vermehrt zum Thema. Der Pflanzenbestand muss sich dementsprechend anpassen. Ich muss vielleicht auch bei meinen Nutzungssystemen etwas anpassen. Wenn wir uns die Weide anschauen, gerade in Trockenperioden, wie ich halt vielleicht die Kurzrosenweide zum Beispiel nicht mehr so effizient betreiben können. Selbiges wird halt auch bei den Grünlandflächen sein. Ich muss immer schauen, okay, wie ist wirklich die Lage bei mir daheim noch am Betrieb, wie ist sie in der Region? Ganz pauschal sagen kann man es nicht. Aber wir werden halt trotzdem die Orten, die trockenheitstoleranter sind, fördern. denke ich mir. Eventuell auch die Luzerne noch mehr einsetzen, auch im Dauergrünland. Vielleicht auch andere Orte noch ein bisschen pushen, zum Beispiel in Glotthofer, der durchaus sehr trockenheitstolerant auch ist.
Tieferes Wurzelsystem. Genau.
Wo man halt aber bei der Schnittnutzung irgendwo noch bei 4 Schnitten halt auch anstehen, weil der ein viel öfteres Schneiden einfach nicht vertrocknet, weil uns nachher einfach ausfällt, logischerweise. Das heißt, es ist ein bisschen ein differenzierter Blick. Also es wird es nach wie vor geben, es wird sich einiges ändern. Dort, wo genug Wasser ist, werden wir wahrscheinlich intensiver fahren. Da, wo es Wasser zur Mangelware ist, müssen wir uns mehr Gedanken machen Richtung Anpassung. Keine Intensivierung, sondern vielleicht sogar manchmal einen Schritt zurück von der Nutzungsintensität und halt auf den Artenpool schauen.
Also wenn man Grünlandbauer ist, macht Sinn, auf deine Arbeit zu schauen, auch in Zukunft, weil dann die aktuellen Ergebnisse da sind.
Ich hoffe,
und ihr nicht aus dem Bauch aus Entscheidungen macht, sondern wir machen die Versuche.
Genau.
Und wenn wir auf die Nasen fallen, dann bricht nicht alles zusammen und die Bäuerinnen und Bauern kriegen die Ergebnisse dann, wenn die Versuche abgearbeitet sind, oder?
Genau. Also ich kann nichts erzwingen. Was man da immer sagen muss, bei solchen, gerade bei Versuchen unter freiem Himmel, das dauert oft seine Zeit. Wir haben das ja bei der Klimagasanlage gesehen, manche Prozesse im Boden, Pflanzenbestandsänderungen, das passiert ja
das
nicht.
Das stellt sich langsam um. Genau. Also wir sind ja in einem Ökosystem, Gott sei Dank.
Ja, oder? Gott sei Dank. Aber das dauert natürlich, diese Umstellungsprozesse. Es kann schnell gehen, dass ein Ort rausfällt, das kann aber auch sehr schleichend passieren. Das kann, dass ein anderer Ort wird dafür noch ein stärker, wenn er eine Schwäche wird. Aber das Ganze dauert halt zum Teil auch Jahre. Aber das macht es trotzdem durchaus spannend.
Ja. Gut, ich wünsche dir alles Gute für eure Arbeit weiterhin. Bleibt am Ball, es ist wichtig für Österreich. Mehr als die Hälfte oder fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist Grünland bei uns. Global ist hier viel mehr noch, also über 2/3. In dem Sinn, alles Gute für eure Arbeit und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei AgrarScience Wissen Kompakt, unserem Podcast, auch wieder mal dabei sind. Auf Wiederhören.